Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Das ist jetzt hier ein zweiter Teil zu dem Fall, den Mali in der letzten Folge vorbereitet hat.
Ja, Hallöchen. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein und ich, ja, hoffe, ihr seid alle ready und habt euch erholt vom ersten Teil, denn es wird nicht leichter. Ich fasse einmal kurz zusammen. Es geht um die, ja, damals 17-jährige Junko Fudutar. Es spielt 1988. Die hübsche, zierliche, schüchterne Junko wurde leider von vier jungen Männern entführt, festgehalten und missbraucht. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Solltet ihr also den ersten Teil noch nicht gehört haben, fangt bitte erstmal damit an, damit ihr dem, was jetzt kommt, folgen könnt. Ja, soll ich loslegen?
Ja, leg los.
Ja, ich hatte ja mit ihrem Fluchtversuch geendet. Sie hatte ja versucht, die Polizei zu informieren. Das hat leider ja nicht geklappt. Hiroshi hat sie aufhalten können und dann, als die Polizei zurückgerufen hat, die sogar abwimmeln können, von wegen, er hätte sich verwählt. Und als Strafe für ihren Fluchtversuch wurde sie mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Es ist jetzt eine Woche seit ihrem Fluchtversuch vergangen. Mittlerweile, weil sie nur noch ihren eigenen Urin trinken darf und nur noch Kakerlaken zu sich nehmen darf, ist sie sehr dehydriert und schwach.
Gott.
Auf was für kranke Sachen Menschen kommen können, das ist, sorry, wenn ich das so ausdrücke.
Aber dass sie auch
Also,
immer noch lebt mit einer
das
fast.
ist halt, das ist so krass, ne? Also nur weil ich jetzt nicht noch genauer ins Detail gegangen bin, die ist in der Zeit, hat die jeden Tag dieses Martyrium durchgemacht. Gruppenvergewaltigung, Schläge, also sie ist auch tagtäglich verprügelt worden, gezwungen worden halt, ohne Kleidung darum zu laufen, in der Kälte draußen auf dem Balkon zu sein, da zu schlafen. Und sie lebt noch. Ich glaube, die Hoffnung war wirklich groß.
Dass sie da
Ja.
rauskommt.
Es ist jetzt der 26. Tag, beziehungsweise 26. bis 29. Tag. Und die Grausamkeiten nehmen immer mehr zu. Sie fügen ihr halt immer mehr und immer mehr körperlich und auch psychisch, ja, unsägliches Leid zu. Sie zwingen sie nackt zur Musik, vor ihnen zu tanzen, vor ihnen zu masturbieren. Sie fügen Gegenstände in ihre Vagina ein und auch in ihren Anus. Es tut mir leid, dass ich es so ausdrücken muss, aber wir wollen es nicht beschönigen. Sie zwingen sie außerdem, auch große Mengen Alkohol zu sich zu nehmen und die Dämpfe von Farbverdünner einzuatmen. Ab dem 30. Tag ist sie schon so weit, dass sie die Jungs darum bittet, sie doch endlich zu töten. Doch den Gefallen tun sie ihr nicht, denn sie wollen ja Macht ausüben. Und da ist leider die Junko ein leichtes Opfer, weil sie kämpft, aber kann sich nicht wehren.
Ich habe eine Frage. Gehen die in der Zwischenzeit dann alle zur Schule und dann so, ach ja, was machen wir denn heute Nachmittag? Oder?
Also, dazu ist jetzt nichts Genaueres bekannt. Ich sag mal so, die werden schon drauf geachtet haben, dass sie nicht auffällig sind. Dass da bloß nicht irgendwie jemand Fragen stellt. Und ich gehe mal, das ist jetzt eine Vermutung, ich gehe jetzt davon aus, dass die erstens sowieso nicht unbedingt die krassen Schulgänger waren. Das heißt, dass das nicht unbedingt, ich glaube, in Japan sind die ein bisschen anders. Die haben zwar, ich weiß nicht, wie sie in den 80ern waren, ich weiß auch jetzt nicht genau, wie das mit der Schulpflicht ist, aber die haben ja viel in Selbstverantwortung. Also es ist, glaube ich, nicht so ganz unnormal, wenn die mal einen Tag nicht kommen oder zwei. Das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Und dementsprechend sind die aber nicht so auffällig.
So, jetzt die weitere Frage. Die Familie von dem Hiroshi heißt ja, ne?
Ja.
Die ist immer noch in der Nähe oder im selben Gebäude oder wie ist das?
Nee, es ist nicht der Hiroshi. Das ist der Shinji. Shinji
Okay.
ist sein Kumpane.
Okay.
Also der hat nicht sein eigenes Haus benutzt. Keine Ahnung warum, aber es ist halt einfach ein Treffpunkt von denen. Vielleicht lag es damals am besten da oder so, wer weiß, aber die Familie spielt mit, ne? Also in dem Sinne, dass sie die Jungs nicht verpfeifen.
Ja, aber wenn dann da ein Mädchen ist, was irgendwie angezündet wird auf meinem Balkon als Mutter, bist du denn da nicht misstrauisch?
Ja, die wissen das, was die mit ihr machen, ne? Das ist ja so, dass sie aus Angst vor den Jungs einfach mitmachen, weil der ist halt, also die sind alle gewalttätig. Die
Und
hat
er hat sich aber trotzdem ja auch erst als seine Freundin vorgestellt. Warum, wenn doch alle eigentlich eh wissen, was er tut, ne?
Also vielleicht haben die nicht damit gerechnet, dass die Eltern bzw. die Familie nichts sagt, ne? Und dass sie es erstmal so probiert haben, aber als sie festgestellt haben, oh, die machen ja nichts, dann können wir auch einfach ungehindert unser Spiel weitertreiben. Also das ist halt etwas, was auch nicht so ganz in meinen Kopf will. Die hören das ja auch. Die hören die Hilferufe, ich sag jetzt mal Hilferufe, aber die hören auf jeden Fall die Schmerzensschreie. Die kriegen das mit, wenn die in diesen Gefrierschrank eingesperrt wird. In Japan sind es auch, glaube ich, nicht die dicksten Wände. Die haben ja auch diese Holzhäuser wie in Amerika. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie der Wohlstand von der Familie war. Vielleicht hatten die ja auch einen Palast, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal. Normalerweise sind das da sehr kleine Häuser und die Familie ist schon eher nicht so wie im Westen, dass die halt viel Quadratmeter haben, sondern eher auf kleinen Raum sind, ne? Und diese Tatami-Matten sind ja diese Bodenmatten und diese Papiertüren, ne? Diese Schiebetüren. Deswegen, also ich frag mich auch, wie die da so leben konnten. Ja, wie gerade erwähnt, also ab dem 30. Tag wünscht sie sich eigentlich nur noch von den Jungs getötet zu werden und sie wird halt leider nicht erlöst. 6 Tage später fängt das so langsam an, dass die Jungs ihr das Interesse an Junko verlieren. Sie ist eigentlich nur noch geschwächt, abgemagert. Sie wird am Boden gefesselt und durch die Verprügelaktion und die, naja, ich sag mal, wir verbrennen sie jetzt mal mit dieser brennbaren Flüssigkeit und anzünden und sowas, ist sie einfach zur Unsäglichkeit. Ja, die ist zur Unkenntlichkeit, ja, verstümmelt, wollte ich nicht so gerne sagen, aber es ist halt so. Ihr Gesicht ist unglaublich angeschwollen, da sie gar nicht mehr stehen kann und auch nicht mehr zur Toilette im unteren Stock gehen kann, liegt sie quasi in ihren eigenen Ausscheidungen. Die offenen Wunden entzünden sich demnach und fangen dann halt auch an zu riechen, ne? Sie riecht, die Wunden riechen. Da verlieren die Jungs so langsam das Interesse an der Junko und suchen sich ein neues Opfer. Sie gehen dann raus, ne, suchen sich halt das nächste Opfer. Es ist der 27. Dezember 1988, also fast genau einen Monat, nachdem Junko entführt wurde, und verschleppen die nächste Frau. Sie bringen sie in ein Motel in Adachi oder Hotel. In einen Quellen heißt es Motel, das andere heißt Hotel. Weiß ich nicht, was für eine Art. Es gibt ja auch diese ganz speziellen Hotels in Japan. Ja, und dort wird die junge Frau dann auch vergewaltigt.
Aber die treffen nicht aufeinander, Junko und sie. Also nee. Erstmal.
Okay. Nein, nein, also die wird nicht in das Haus gebracht. Es wird auch nicht gesagt, was daraufhin passiert. Also das konnte ich in den Quellen, die ich hatte, nicht herausfinden. Auf jeden Fall müssen sie irgendwie von der abgelassen haben. Vielleicht auch, weil sie gesagt haben, ja, noch ein Mädel bei uns, das können wir nicht. Und wir haben die so eingeschüchtert, die wird nichts sagen. Das kann auch sein. Aber es wird in den Quellen nicht beschrieben, was mit der genau dann passiert ist, außer dass sie halt von den Jungs vergewaltigt wurde. Am 40. Tag von Junkos Entführung zwingen die Jungs sie, mit ihnen Mahjong zu spielen. Weißt du, was Mahjong ist?
Also ja, aber ich kann es gerade nicht erklären.
So ganz genau kann ich es auch nicht erklären. Es ist so halt ein Glücksspiel auch, ja. Ich glaube, das hat so eine Form auch von Poker. Will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Das spielt man quasi mit so kleinen quadratischen Holzplatten. Ich sag's jetzt mal so. Und du musst dann auf jeden Fall irgendwie wie so eine Art Blatt kriegen, um zu gewinnen.
Okay.
Ja. Und Junko schafft es tatsächlich, gegen die Jungs zu gewinnen.
In ihrem Zustand.
In ihrem Zustand. Mhm. Und das lassen die natürlich nicht auf sich sitzen.
Gott.
Was für einen Willen dieses Mädchen gehabt haben muss, was für einen starken Geist, was die alles durchgemacht hat. Und dann gewinnt die auch noch. So viel Stolz hatte sie. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Die hatte noch so viel Stolz zu sagen, es ist mir egal, was ihr mit mir macht. Mein Geist werdet ihr nicht brechen und ich werde gegen euch gewinnen. Zumindest ist es meine Interpretation.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sagen die Jungs, ich weiß was, du bist nicht so schlau, wie du meinst. Wir sind viel schlauer. Wir schütten nochmal.
Nein!
Brennbare Flüssigkeit über dich. Wir verprügeln dich. Wir schmeißen eine Metallhanteln auf dich drauf. Und das war dann quasi das, wo dann ihr Körper dann schlussendlich zerbrochen ist an dem Ganzen. Sie bricht zusammen, bewegt sich nicht mehr und verstirbt dann gegen 10 Uhr morgens an den Folgen der Verletzung.
Also die bringen sie dann auch nicht nochmal ins Krankenhaus oder sagen so, komm.
Das, selbst wenn sie das gemacht hätten, das wäre sofort aufgefallen. Überleg mal, die hat Verbrennungen. Die hat komplett demoliertes Gesicht. Die werden auch andere, wenn sie die ersten Anzeichen sehen, andere Untersuchungen mit der machen. Außerdem das Risiko, dass sie doch was sagt, falls sie aufwachen sollte. Die haben nichts gesagt. Die haben sie liegen lassen. Die ist zusammengebrochen, hat dann noch mal ein paar Mal gekrampft. Und dann haben sie liegen lassen. Ungefähr 24 Stunden später geht dann der Bruder mal hin, guckt nach, der Bruder von Shinji, und teilt dann den Jungs mit, übrigens, die lebt nicht mehr. Aus Angst dann, dass das Verbrechen dann entdeckt werden könnte, wickeln sie die Leiche von Junko in eine Decke und stecken sie dann in eine Reisetasche. Und daraufhin legen sie dann die Tasche in einen Betonbehälter und mischen dann oder fügen dann nassen Beton dazu. Und dann lassen sie das alles nochmal stehen, muss ja hart werden, ne? Und gegen 20 Uhr am 5. Januar 1989 ist es übrigens schon, also es ist jetzt schon das nächste Jahr, fährt dann die Gruppe zu einem freien Grundstück in der Nähe einer Baustelle auf der Insel Wakasu, in Koto. Das ist auch in Tokio. Also es liegt ungefähr 30 Minuten von Adachi entfernt mit dem Auto und legen dort das Metallfass ab.
Das ist eigentlich eine clevere Art, um eine Leiche verschwinden zu lassen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ein leeres Grundstück. Ein Fass fällt nicht unbedingt so auf, ne? An der Baustelle. Ne? So, und damit ist es für die Jungs halt quasi erledigt.
Oh Gott.
Am 23. Januar 1989 werden allerdings Hiroshi und Joe wegen Entführung und Gruppenvergewaltigung der 19-Jährigen, ne, erinnerst dich, am 27. Dezember wurde ja diese 19-Jährige verschleppt, die wurden dann verhaftet. Allerdings wissen die Ermittler zu der Zeit noch nichts von der Junko. 2 Monate später, 29. März 89, werden die beiden nochmals verhört. Es gab im November 89, 9 Tage vor Junkos Entführung, einen Mord an einer Frau und ihrem Kind. Und dazu wollten die halt verhören. Allerdings waren die daran nicht beteiligt und der Fall gilt heute noch als ungelöst. Einmal dazu.
Hätte ja sein können.
Es hätte sein können, ne? Die waren ja schon auffällig, die Jungs. Also es ist, ne, die hatten ja das Mädel da schon, die 19-Jährige ja vergewaltigt und sowas. Und dadurch sind die auch schon auffällig gewesen. Weil Hiroshi glaubt, dass sein Kumpel Joe den Mord an Junko gestanden hat und sie deshalb festgenommen wurden, verrät er, wo sich die Leiche von Junko befindet. Das überlege ich mal. Er dachte, er wird nie auftauchen, ne? Und dann dumm gelaufen. So viel Vertrauen hatte er zu seinen Kumpels ja nicht. Verwirrt über diese Aussage, da sie ihn ja über den anderen Fall halt befragen wollten, nehmen sie ihn trotzdem ernst und fragen nochmal genauer nach, wo diese Leiche zu finden ist. Und noch am selben Tag wurde dann Junko geborgen. Allerdings konnte sie nur noch anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden. Bei der Autopsie kam heraus, dass Junko schwanger war. Durch die Rekonstruktion der Folter konnten die Ermittler herausfinden, dass Junko von über 100 verschiedenen Männern vergewaltigt wurde. Die haben quasi Partys veranstaltet. Die haben Jungs eingeladen.
Keiner hat mal den Mund aufgemacht und was gesagt.
Keiner. Die kann von jedem von dem schwanger geworden sein. Manche konnten halt dann durch die Ermittlungen ausgemacht werden, andere halt leider nicht. Viele Strafen fielen halt mildernd aus, weil es Minderjährige waren. Koichi Ihara, von dem hatte ich ja im ersten Fall erzählt, das war der, der von der Gruppe gezwungen wurde, mitzumachen, erzählte bei seinem Verhör, dass er nach diesem Erlebnis das seinem Bruder erzählt hat und er daraufhin seinen Eltern. Aber, jetzt kommt's, die Eltern sind zur Polizei, haben das mitgeteilt. Die Polizei ging hin zu dem Haus, zu dem Treffpunkt, wo sich Hiroshi und die anderen befanden. Die Jungs stritten das dann ab, sagten, nein, die ist hier nicht. Sie können ja gerne mal reinkommen und nachsehen. Und dann sagten die Polizisten, oh, die waren ja so ehrlich, nett und freundlich. Die haben schon nichts gemacht und sind nicht reingegangen.
Die was? Die hätte also gerettet werden können.
Ja, die lehnten ab und sagten, nein, ist alles gut, kein Problem. Die beiden Beamten wurden daraufhin für dieses Fehlverhalten halt von ihrem Dienst freigestellt bzw. entlassen. die haben auch dann von der Bevölkerung richtig was abgekriegt, als das rauskam. Und die mussten tatsächlich dann umziehen und konnten natürlich nie wieder bei der Polizei arbeiten.
Das kann ich verstehen.
Ich verstehe es, dass die weggegangen sind. Ich finde es nur so krass. Die waren schon vor der Tür. Sie hatte da einmal angerufen. Die Polizei hat sich abwimmeln lassen am Telefon. Dann stehen da Polizisten vor der Tür und denken sich, boah, die sind ja so nett und freundlich.
Nö.
Nein, die werden schon nichts gemacht haben. Die Familie ist wahrscheinlich auch anwesend. Hier die Eltern von Shinji und der Bruder.
Sind die größten Schweine von allen.
Keiner sagt was. Keiner. Die hätte gerettet werden können. Und das war ja am dritten Tag und hat das dann, sagen wir mal, ein paar Tage später, 2, 3 Tage später, hat er erst, nachdem er Gewissensbisse hatte, seinem Bruder erzählt. Die hätte gerettet werden können. Die hat dann zwar schon viel durchgemacht, aber wäre noch am Leben gewesen. Die Jungs wurden ja dann, wie gesagt, verhaftet. Es kam dann zur Verhandlung. Die Identitäten der Angeklagten wurden dann halt vom Gericht her geheim gehalten, weil das alles Minderjährige waren. In Japan gilt man unter 20 halt noch als minderjährig. Allerdings haben Journalisten der Boulevardzeitung Shukan Bunshin die Identitäten aufdecken können, weil mit der Begründung, dass die ja ihr Recht auf Geheimhaltung mit ihren schweren Verbrechen verloren haben. Mhm. Ne? Also das Recht auf Anonymität haben die einfach schlichtweg verloren. Im Juli 1990, also 1,5 Jahre nach Junkos Tod, wurden alle vom Bezirksgericht Tokio unter anderem wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Mordes für schuldig befunden und verurteilt. Alle 4 legten Berufung ein. 91 wurden 3 von ihnen vom obersten Gerichtshof von Tokio erneut zu längeren Haftstrafen verurteilt. Hiroshi Miyano erhielt 20 Jahre. Joe Ogura erhielt 8 Jahre, Yasushi Watanabe 6 und Shinji Minato 8 Jahre. Die Bevölkerung befand die Strafe als zu niedrig, nachvollziehbar. Die Familien der Jungs wurden belauert und bedroht von der Bevölkerung. Und es ging halt so weit, dass die Familien wegziehen mussten. Die Mutter von Hiroshi gab Junko die Schuld daran, dass ihr Sohn jetzt im Gefängnis ist.
Wie krank kann man sein?
Ja, daraufhin schändete sie nämlich ihr Grab.
Wäre dein Rock nicht zu kurz gewesen, dann hätte mein Sohn nicht solche Gedanken gehabt und dann wär das alles nicht passiert,
genau.
Oder was?
Ja, jetzt muss ich dazu sagen, es gibt aber auch Quellen, wo gesagt wird, dass die Familie von Hiroshi das Haus verkaufte und dann mit dem Geld halt die Familie von Junko entschädigte. Eine vom Gericht angeordnete psychologische Untersuchung ergab, dass Hiroshi eine Lernbehinderung hatte, die seine Gehirnfunktion zwar nicht beeinträchtigte, aber seine emotionale Entwicklung verzögerte. Die Jungs änderten später alle ihre Namen, die meisten von ihnen wurden dann nach der Entlassung wieder straffällig.
Also, dass sie wieder straffällig werden, ist keine Überraschung. Also.
Nee. Man muss auch dazu sagen, die haben ja früh angefangen. Also wahrscheinlich kannten die auch nichts anderes. Warum die angefangen haben, weiß man nicht. Ich gehe mal davon aus, auch dass der Hiroshi ist halt die treibende Kraft gewesen und der hat dann so die Jungs, die vielleicht irgendwie Halt gesucht haben, sage ich jetzt mal, um sich gesammelt. Und viele kennen halt nichts anderes. Also einer von den Jungs ist auch schon verstorben. Der hat das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt mit seinem Leben. Ist dann mit 51 Jahren verstorben. Die Beerdigung von Furuta fand am 2. April 89 statt, im Beisein ihrer Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Arbeitgeber. Ihr zukünftiger Arbeitgeber überreichte ihren Eltern die Uniform, die sie in ihrer Position getragen hätte. Diese wurde in ihren Sarg gelegt. Bei dem Schulabschluss ihrer Stufe überreichte die Schulleiterin ihren Eltern ihr Diplom. Ich würde halt gerne zu diesem Fall nochmal meine Meinung äußern. Junko wurde 40 Tage lang aufs Grausamste gefoltert. Obwohl es mehrere Mitwisser gab, taten sie nichts, um ihr zu helfen. Vielleicht aus Angst, selbst in den Fokus der Gewalt zu geraten. Bei der Bearbeitung des Falles bin ich selbst an meine Grenzen gekommen. Ich muss echt sagen, ich saß hier ganz oft schockiert und echt sprachlos mit Tränen in den Augen. Dass Menschen sowas machen können, verstehe ich einfach. Also es will nicht in mein Bild, aber es gibt es leider. Junko war jemand, die Träume und Pläne hatte, die geliebt wurde und selbst lieben durfte. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich, wollte eventuell Karriere machen, eine Familie gründen, die Welt bereisen und all das hat man ihr einfach genommen. Manchmal vergessen wir, wenn wir mit einem Heißgetränk auf der Couch sitzen oder die Langeweile auf der Arbeit überbrücken wollen, dass es sich bei True Crime um, wie der Name halt sagt, wahre Fälle handelt. Dass es um echte Menschen geht. Deshalb war es mir wichtig, dass ich von Junko erzähle und dass man sie nicht vergisst. Was sagst du? Wie geht's dir jetzt?
Ich finde das total toll, dass du diesen Fall jetzt hier geteilt hast. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin aber schockiert. Ich finde, das ist einer der schlimmsten Fälle, die wir, also mitunter, es gibt auch andere ganz schlimme Fälle, aber mitunter ist es einer der schlimmsten Fälle, wo ich echt auch vorhin mehrfach meinen Magen gespürt habe und auch echt mit den Emotionen kämpfen musste.
Ja, ich auch tatsächlich.
Wenn man jetzt mal so als Frau spricht, so im Winter ist es kalt, man hat ne, was an, was nicht so warm ist, und dann denkt man schon so, ja, okay, Erkältung, Füße tun weh, Grippe und oh mein Gott, und dann liegst du halbnackt oder nackt auf dem Balkon, und was das auch für Entzündungen und Blasenentzündung und Nieren bedeutet, ist jetzt mal die andere Nebensache, aber was auch ganz furchtbare Schmerzen und so alleine verursachen kann. Plus halt das alles, was sie erlebt hat. Also die Kombination möchte ich mir gar nicht vorstellen, und die möchte ich auch niemals erleben. Das möchte ich niemandem wünschen.
Ich bin halt auch so, wenn du das jetzt halt so sagst, ja, die hat das alles auch durchgemacht und das ist so schlimm, die, was heißt schlimm, ist jetzt so ein bisschen zwiespältig. Überleg mal, was für einen starken Geist die gehabt
Und die
hat.
hat ja wahrscheinlich auch bis zum 40. Tag gehofft, wo sie dann da gewonnen hat bei Mayong, dass sie dann doch noch irgendwie gefunden wird, ne?
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, so ein bisschen, ihr werdet mich nicht brechen. Ihr könnt meinen Körper zerbrechen, aber meinen Geist nicht. Also 40 Tage, ich sag mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, schaffe ich es manchmal noch nicht mal aufzustehen. Und die hat unsägliches Leid erleben müssen und hat es 40 Tage lang, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, überlebt. Sie hat zwar den Moment der Schwäche gehabt, aber dass sie gesagt hat, bitte tötet mich, aber trotzdem hat sie durchgehalten. Das soll jetzt kein Lob sein, sondern es ist so ein bisschen eine Mischung aus Bedauern auch, weil.
Und Bewunderung.
Ja, weil die hatte so viele Möglichkeiten noch. Sie hatte ja schon ihren, ich sag mal, beruflichen Weg geplant. Und die wäre so ein starker Charakter. Das ist jetzt alles meine Interpretation der Dinge. So einen starken Charakter gehabt. Und man hat dieses Mädchen einfach sowas von gebrochen. Also ich finde es krass. Ich finde auch nicht die passenden Worte, was ich da zu sagen kann. Ich muss tatsächlich aber jetzt, seitdem ich mich mit dem Fall beschäftige, viel an sie denken und irgendwie so dieses Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen.
Ja.
Ja. Ja. Sie hätte halt einige Chancen gehabt, dass sie aus dieser Lage rausgekommen wäre, und es haben zu viele einfach weggesehen.
Ja, ihr Lieben, das war es von uns soweit. Das hast du sehr gut gemacht und hast nochmal sehr empathische Worte am Ende gefunden. Das finde ich total toll, und ich glaube, ihr auch. Ja, also das muss man jetzt erstmal sacken lassen.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin
Ich
echt
finde
gerade ein
jetzt auch
bisschen
gar keine
ruf.
Schlussworte. Also vielleicht
Nee.
so als Aufheiterung: Das nächste Mal reitet Betty wieder durch unsere Fälle.
Ich sehe sie schon mit wellendem Haar auf einem weißen Pferd irgendwo, wie heißt das? Ich sag jetzt mal in einer Nordsee oder so entlang reiten.
Charlie, das kenne ich. Da bin ich mal mit meinem Pferd hergeritten.
Ja, genau. Also ich danke euch auch nochmal, dass ihr mir zugehört habt, und bitte entschuldigt nochmal. Ich, ne, habe das jetzt das erste Mal gemacht und ein bisschen aufgeregt und ich habe auch abgelesen. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem gebannt zuhören, und vielleicht hört man mich ja nochmal in
Genau.
Zukunft.
Wir hoffen, euch hat jetzt diese Idee von Format einfach mal gefallen. Und wie gesagt, wer sich dazu berufen fühlt, der möge sich gerne melden und darf gerne mal sein Wissen teilen.
Könnt ihr euch auf den bekannten Wegen melden.
Ja,
alles klar, gut. Ich würde mich dann jetzt auch gerne verabschieden.
Oder wir? Genau. Wir.
Ich wollte halt gerade sagen, ne, in dem Sinne von wegen, ich verabschiede mich jetzt von meinem Fall, den ich vorgestellt habe, aber nicht vom Podcast.
Nein.
Das machen wir zusammen.
Genau. Wir verabschieden uns jetzt von euch, und vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
Dankeschön.
Bis zum
Bis
nächsten
dann.
Mal. Tschüss.
Tschüss.